Michele Baricelli hat mal gesagt, man braucht halt so eine gemeinsame Erzählung auch als wärmende Decke, unter der sich irgendwie alle wiederfinden können. Ich stelle mir diese Decke immer sehr stark als Patchwork-Decke vor, weil ich das Gefühl habe, dass mich das sehr stark bereichern würde, zu sagen, es mag sozusagen irgendeine gemeinsame Vorstellung von wie wollen wir hier zusammen leben und wie soll diese Gesellschaft funktionieren, gibt. Und die beruht auch auf den historischen Erzählungen.
Herzlich willkommen zu Knix Talks, dem Podcast zu aktuellen Themen der Islamismusprävention. Bei Knix Talks sprechen wir über das, was die Präventions- und Distanzierungsarbeit in Deutschland und international beschäftigt. Für alle, die in dem Feld arbeiten oder immer schon mehr dazu erfahren wollten: Islamismus, Prävention, Demokratieförderung und politische Bildung. Klingt interessant? Dann bleiben Sie jetzt dran und abonnieren Sie unseren Kanal Knix Talks. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Wir leben in einer Migrationsgesellschaft. Das ist für mich gesetzte Realität. Und in den Klassenräumen haben so laut Mikrozensus 2020 über ein Drittel der SchülerInnen an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in Deutschland eine Migrationsbiografie oder zumindest eines ihrer Eltern- oder Großelternteile. Aber im klassischen Geschichtsunterricht spiegelt sich diese gesellschaftliche Pluralität häufig gar nicht wider. Menschen mit Migrationsgeschichte werden darin nicht repräsentiert und wenn, werden sie als Fremde oder Exotinnen dargestellt. Diese fehlende Repräsentation im Unterricht ist ein Problem, weil sie Menschen mit Migrationsgeschichte aus der gemeinsamen Erzählung über die Vergangenheit und damit auch über die Gegenwart und Zukunft ausschließt. Das Wissen, mit der eigenen Geschichte sichtbar zu sein und wahrgenommen zu werden, ist aber wichtig, um sich der Gesellschaft zugehörig zu fühlen und anerkannt zu wissen. Genau hierüber sprechen wir heute. Was braucht Geschichtsunterricht in einer Migrationsgesellschaft? Wie blicken wir auf Geschichte? Und was kann ein inklusiver Geschichtsunterricht, also ein Geschichtsunterricht, in dem sich alle SchülerInnen mit ihren Geschichten abgebildet wissen, für die Universalprävention leisten? Ich bin Thilé und arbeite bei einem der drei Trägern von Knix, nämlich ufug.de. Zu der heutigen Folge habe ich eine interessante Wissenschaftlerin eingeladen, die mir Rede und Antwort steht. Dr. Christina Brüning ist seit Oktober 2021 Professorin für Didaktik der Geschichte an der Universität Marburg, wo sie sich mit Themen des Nahostkonflikts, des Antisemitismus und der LehrerInnenbildung beschäftigt. Eine Expertise von Christina Brüning zu globalgeschichtlicher Bildung in der Immigrationsgesellschaft ist gerade in der Reihe Analysen des Kompetenznetzwerkes islamistischer Extremismus erschienen. Darin finden Sie Theoriegrundlagen zu rassismuskritischem Geschichtslernen, außerdem auch ausgewählte online herunterladbare Materialvorschläge. Die Expertise finden Sie verlinkt in den Shownotes. Liebe Christina, ich heiße dich herzlich willkommen zu unserer ersten Knix Talks Folge von ufug.de.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
Wieso findest du, wird die vorherrschende Geschichtsdidaktik nicht einer pluralistischen Gesellschaft gerecht?
Also ohne zu sehr meine eigene Disziplin jetzt schlecht machen zu wollen, wir geben uns da wahnsinnig viel Mühe, dass das immer besser wird. Es gibt da auch ganz viele großartige Vorschläge, aber wie Rosa Faber auch schon rausgearbeitet hat, 2015 in ihrer Dissertation, werden Menschen mit einer Migrationsgeschichte immer noch so ein bisschen als Störfälle, hatte sie damals formuliert, der Normalsituation einer als sehr homogen imaginierten Gesellschaft konzipiert. Das heißt, es ist immer noch so ein bisschen die Herangehensweise. Ich sehe das auch bei meinen Studis, wenn ich Unterrichtspraktika betreue. Ja, ich habe eine recht schwierige Klasse und dann ist der zweite Halbsatz, da sind so und so viele Schülerinnen mit einem Migrationshintergrund drin, ne? Und dann frage ich halt immer so, was ist denn hier der Konnex? Also was wollt ihr mir damit wirklich sagen? Und es ist immer noch so, dass viele LehrerInnen das Gefühl haben, dass Jugendliche oder Kinder mit einer sogenannten Migrationsgeschichte tatsächlich ein Problem auch darstellen im Unterricht, weil man dann mehr fördern muss, mehr differenzieren muss, da, 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 da. Und dann werden Unterrichtskonzepte gebildet oder auch entwickelt in der Geschichtsdidaktik, die ganz spezifisch darauf eingehen wollen. Ja? Und das ist oft sehr, sehr gut gemeint, aber in der Konsequenz entstehen oft so exkludierende oder migrantisierende Momente. Also um das zu veranschaulichen, vielleicht für die ZuhörerInnen, in den 80er, 90er Jahren gab es so diesen Ansatz der sogenannten AusländerInnenpädagogik, so sorry für das Wort, das hieß damals tatsächlich so, in der man versucht hat, für die türkischen SchülerInnen, die dann oft als eben wieder so homogene Gruppe imaginiert wurden, Unterrichtskonzepte anzubieten, wo man gesagt hat, da können die sich dann mal mit ihrer Geschichte beschäftigen. Ja? Und einen ganz ähnlichen Ansatz haben wir teilweise immer noch heute. Da werden dann in Gedenkstätten oder im Geschichtsunterricht Module entwickelt, die dann spezifisch für Geflüchtete, für SchülerInnen aus einem palästinensischen Background und so weiter. Und diese Prozesse haben halt immer oder haben oft zumindest so einen Othering-Moment, wo man sagt, das ist ja eigentlich nicht das, wo wir hinwollen. Wir wollen einen inkludierenden Geschichtsunterricht anbieten, der alle Menschen, die in diesem Klassenzimmer sitzen, anspricht, egal ob sie eine Migrationsbiografie oder eben keine Migrationsbiografie haben. Und das ist so ein bisschen der Ansatz in der Rassismuskritik, dass man eben schaut sozusagen, wir wollen nicht mehr Othering betreiben, wir wollen eben kein ethnisierendes oder migrantisierendes Lernen anbieten. Ja, und da kämpfen wir auch immer noch mit. Also da haben wir noch nicht die Ultima Ratio gefunden.
Also das bedeutet, dass in den vergangenen Versuchen, interkulturelles historisches Lernen an Schulen zu gestalten, dieses Othering ganz oft betrieben worden ist. Kannst du vielleicht nochmal dezidiert erklären, was man unter Othering da versteht?
Genau. Also Othering ist ja ein Begriff, den man eher aus der Postcolonial Studies Ecke kennt, ne? Also so rassismuskritische Bildung hat das übernommen, um sozusagen darauf hinzuweisen, dass Menschen hier zu anderen gemacht werden, ne? Also das steckt ja in dem Wort the other drin, der andere. Und da ist sozusagen wichtig, immer, wenn man das didaktisch benutzt, zu schauen, in welchem Lernprozess wird gerade jemand zu einem anderen gemacht. Und das können so ganz einfache, gut gemeinte Sachen sein, nämlich, dass die LehrerInnen dann sagen, ja, wir machen irgendwie jetzt ein Projekt in Musik, es bringt dann irgendwie jeder mal Musik aus seiner Heimat mit oder so, ja, ist dann irgendwie vielleicht erstmal gut gemeint und man denkt so, ach, das spiegelt dann irgendwie die Multikulturalität irgendwie wieder, aber man wirft halt SchülerInnen oft in so eine identitäre Überstülpung zurück, wo die SchülerInnen, die dann in dritter Generation irgendwie Großeltern haben, die irgendwie mal aus der Türkei oder so zugewandert sind, sich überlegen so, okay, was ist jetzt meine Heimat? Und meine Eltern haben schon einen deutschen Pass, ich habe einen deutschen Pass. Was für Musik muss ich jetzt mitbringen? Ist es jetzt nicht okay, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, Kool Savas höre und so? Und darf ich den jetzt nicht mitbringen, weil es ein deutscher Künstler ist und so? Also das sind alles so Momente, die oft in diesem interkulturellen Lernen gemacht wurden und die wirklich gut gemeint waren, aber die oft eben nach hinten losgegangen sind. Ja? Und das versuchen wir zu vermeiden, die Menschen zu jemand anderen zu machen, so, oder ihnen einfach so eine Identität überzustülpen oder vorzugeben. Ja? Sondern jeder von uns hat ja die Möglichkeit, sich als hybridkulturelle Person zu konzeptionalisieren und die eigene Identität auch jederzeit zu erweitern, ne? Und weitere Kulturen in sich zu vereinen. Also Kulturen hier wieder gedacht als so Shared Mental Maps, also eben nicht als auf eine bestimmte Nation gemeinte Begriffe. Ne?
Also verstehe ich das dann richtig, dass in diesen Versuchen, die schief laufen, diese Andersartigkeit, die vorab schon festgestellt worden ist, noch weiter zementiert wird und weiter fortgeführt wird.
Genau, ja. Genau, und im Extremfall haben wir, wenn wir richtig Pech haben, sogar die Situation, dass SchülerInnen durch Geschichtsunterricht oder durch historisch-politische Bildung dann sogar retraumatisiert werden können, ne? Also es gibt dann oft so Ansätze, okay, wir behandeln jetzt eben mal den Afghanistan-Konflikt oder so. Wir haben irgendwie zwei geflüchtete SchülerInnen in der Klasse, die vielleicht 2015, 2016 zu uns gekommen sind. Dann ist so, erzähl doch mal, wie war das denn bei euch? Wo man so denkt, huch, also man würde ja auch nicht unvorbereitet wahrscheinlich einen Holocaust-Überlebenden im Klassenzimmer einfach fragen, wie war das denn bei dir, ohne dass die Person wüsste, ne? Ich bin jetzt freiwillig hier, ich bin Zeitzeuge, ich habe mich für dieses Gespräch gemeldet und so weiter. Also das sind so Momente, wo man sagt, sowas muss extrem auf Freiwilligkeit basieren und das kann nicht einfach so von den LehrerInnen bestimmt werden, wer hier jetzt im Unterricht gerade sozusagen so private traumatische Erfahrungen irgendwie teilen muss. Ja? Und auch da ist sozusagen Sensibilität angebracht, dass es natürlich wertvolle Erfahrungen sind, aber dass nicht alle Menschen alle ihre Erfahrungen auch mal teilen möchten.
Und was kann ich dann unter globalgeschichtlicher Didaktik verstehen?
Globalgeschichte ist ja erstmal ein Forschungsansatz nur, der sich in den letzten 10, 20 Jahren weiter verbreitet hat und der gar nicht dezidiert unbedingt was mit historischem Lernen zu tun hat, ne? Also globalgeschichtliches Arbeiten ist eine Forschungsperspektive, die theoretisch an jedem Thema, an jedem Gegenstand möglich ist. Also als Dandina irgendwie ein Buch geschrieben hat und gesagt hat, er erzählt jetzt mal die Geschichte des Zweiten Weltkrieges aus der Perspektive Palästinas, also so mal die Perspektive komplett zu wechseln und so gewohnte Masternarrative, so die Schlacht von Stalingrad ist der große Wendepunkt des Zweiten Weltkrieges oder sowas zu hinterfragen und zu sagen, ja, aber vielleicht war es für die Menschen in Palästina El Alamein. Vielleicht war das eine ganz andere Schlacht, die die als Wendepunkt konzeptionalisieren. Und warum ist das so? Und ne, sozusagen da Perspektiven zu wechseln, aus dieser Westzentrierung, aus diesem Eurozentrismus eben auch mal rauszutreten und Geschichte aus anderen Blickwinkeln zu erzählen und dabei auf diese verflochtene Geschichte zu achten. Also zu schauen, wie wurde das an einem anderen Punkt der Welt parallel gleichzeitig sozusagen erlebt und dann auch darüber erzählt. Ja, also diese Verflechtungsgeschichte ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges in der Globalgeschichte. Und immer mehr, wie das dann immer ist in der Didaktik oft, wird das in den letzten Jahren dann auch, also ich glaube, der Rahmenlehrplan in Baden-Württemberg, der es als einer der ersten gemacht hat, ist von 2016 in die Schule übernommen, dass sozusagen dort jetzt von Fenstern zur Welt gesprochen wird, also von Möglichkeiten, globalgeschichtliches Lernen eben auch in den Geschichts- und Politik Unterricht einzubinden.
Also nehmen wir mal an, ich wäre jetzt eine Lehrerin und ich möchte mir globalgeschichtliche Didaktik zu Herzen nehmen. Das bedeutet also nicht unbedingt, dass ich mich und die SchülerInnen als KosmopolitInnen erziehen muss oder sehen muss, sondern das bedeutet, dass ich einfach diese Verflechtung verstehen muss. Oder wie meinst du das? Kannst du das nochmal genauer ausführen? Diese Verflechtung?
Genau, also ich glaube, es gibt so im Deutschen das Problem, dass wir mit Global History oft nichts anfangen konnten und dass man dann dachte, ja, aber so Universal- oder Weltgeschichte hatten wir ja vorher schon, ne, wo einfach irgendwie breiter erzählt wird oder wo Themen immer addiert werden. Und das versucht man in der Globalgeschichte eben nicht zu machen. Also es ist nicht so, dass ich sage, okay, jetzt habe ich eben den Zweiten Weltkrieg genauso, wie ich es immer gemacht habe, aus meiner deutschen, nationalgeschichtlich geprägten europäischen Perspektive einmal fertig erzählt und dann gucke ich eben noch so, was explodierte in Hiroshima und wann war der Krieg im Pazifik fertig oder so. Es geht nicht um Addieren von zusätzlichen, weit entfernten und dann vielleicht sogar noch als eher exotisch begriffenen Themen, sondern es geht darum, eben zu gucken, diese Verflechtungsmomente herauszuarbeiten. Also ganz klassisch wird das, glaube ich, klar bei so Themen wie Kolonialismus oder alles, wo es auch um Migration oder Handel oder Austausch geht. Also dass man schaut, welche Transfermomente, und das kann ja auch Kulturtransfer, Ideologietransfer, aber eben auch Güter, Waren und Menschen und so weiter sein. Wo sind sozusagen die Austauschmomente, die uns bis heute eben auch prägen? Ne? Also bei Kolonialismus sieht man es dann im Rassismus gegen People of Color oder man sieht es bei anderen Themen, dass die Gesellschaft in Deutschland zum Beispiel, weil sie diese eigene Geschichte nicht aufgearbeitet hat, eben auch die Verflechtung bis heute nicht sieht und dann bestimmte erinnerungskulturelle Probleme entstehen. Und es geht nicht so sehr darum, dass die SchülerInnen verstehen, wir sind jetzt alle WeltbürgerInnen und wir verstehen uns als KosmopolitInnen, sondern es geht darum, eher aufzuzeigen, dass wir alle hybridkulturelle Menschen sein können, so, und dass wir uns dafür auch bewusst entscheiden, dass wir unsere eigenen Identifikationsmomente entscheiden können, was wir sozusagen in unsere Identität reinholen oder nicht. Und dazu trägt natürlich Verflechtungsgeschichte auch mit bei, ne? Dass die SchülerInnen begreifen, dass ich eben nicht mehr nur diesen einen nationalen Blick habe und also gerade im Geschichtsunterricht deutsche Geschichte eben immer das Masternarrativ ist und es ist vorgegeben, wie man sich zu gewissen Themen verhalten muss, sondern ganz andere Menschen würden dieses Thema eben ganz anders interpretieren und dass es auch eine legitime Perspektive auf ein Thema gibt. Ja,
ja, also dieses Stichwort Masternarrativ, das finde ich, das stimmt mich gerade nachdenklich. Und dann hast du auch vorhin schon von Eurozentrismus gesprochen. Also was bedeutet es denn, dass Wissen über Geschichte, wie du in deiner Expertise geschrieben hast, auch hierarchisiert wird? Also wie kommt es denn überhaupt, dass wir erstmal jetzt überhaupt uns mit diesen Verflechtungen beschäftigen müssen? Von welcher Ausgangssituation gehen wir denn aus?
Ja, Wissen über Geschichte ist natürlich immer auf eine gewisse Art und Weise Herrschaftswissen, ne? Also das sieht man schon daran, dass SchulbuchmacherInnen bestimmte Darstellungstexte einfach formulieren und die SchülerInnen oft bis heute sagen, na, das, was da steht, ist halt sozusagen die Wahrheit, ja, und genau so kann ich das jetzt für bare Münze nehmen. Und es gibt in der Geschichtsdidaktik, das wissen jetzt die LehrerInnen, die hier zuhören, auf jeden Fall, diesen Begriff der narrativen Kompetenz. Also, dass man davon ausgeht, dass Geschichte ja immer ein Konstrukt ist, ja, und dass ich sozusagen diese Konstruktionen, die mir präsentiert werden, tendenziell immer analysieren und kritisch hinterfragen muss und dass ich selber ja auch durch den Geschichtsunterricht in die Lage versetzt werde, zu wissen, wie man solche Narrative kreiert. Also, was mache ich mit einer Quelle? Wie komme ich sozusagen hinterher zu einer historischen Erzählung sozusagen, ja? Das wird allerdings, und das ist ein riesengroßer Kritikpunkt, im Unterricht ganz selten umgesetzt. Das hat verschiedene Ursachen. Viele LehrerInnen unterrichten Geschichte fachfremd, weil wir einfach über viele Jahre LehrerInnenmangel hatten. Viele LehrerInnen sind durch die hohe Stundenzahl einfach so überlastet, dass es oft nicht möglich ist, den Unterricht besser vorzubereiten oder so vorzubereiten, wie sie das eigentlich sich selber wünschen würden und es an der Universität gelernt haben, sondern man nimmt dann eben das Schulbuch und sagt dann, okay, wir lesen jetzt Text auf Seite 48, 49 und beantworten die Fragen 1, 2, 3. Und dann ist es eben wieder diese Vermittlungsdisziplin, wo die SchülerInnen das Gefühl haben, Geschichte ist langweilig, ich muss Zahlen und Daten auswendig lernen und hinterher fragt mich einer ab, ob ich mich noch an genau das, was da stand, erinnern kann. Ja? Und im schlimmsten Fall fülle ich das noch in Lückentext ein. So, ja? Das ist jetzt sehr polemisch, also, aber vermutlich haben wir alle, die hier irgendwie gerade zuhören, solche Geschichtsunterrichtsmomente erlebt. So, ja? Und es gibt Gründe, warum immer wieder empirische Studien sagen, der Geschichtsunterricht ist der unbeliebteste Unterricht in den Anfangsjahren der Schule, ja? Weil die SchülerInnen eben von der Grundschule kommen und oft da schon ein ganz anderes Arbeiten kennengelernt haben, also viel mehr SchülerInnen zentriert, viel methodenreicher und so weiter und dann an den Oberschulen eben mit einem Fach konfrontiert werden, wo sie das Gefühl haben, hier geht es echt nur um auswendig lernen und sich irgendwas gut merken können. So.
Ja, da kann ich auf jeden Fall mitgehen, wenn ich an meinen eigenen Geschichtsunterricht denke, der liegt schon ein bisschen zurück. Aber da hatte ich auch das Gefühl, dass wir da sehr stark in Containern denken. Also Geschichte als lineare Erzählung und auch als abgeschlossene Einheiten quasi. Da gab es irgendwie die Einheit der Weimarer Republik und dann kam die NS-Zeit und so weiter und so fort. Und genau, das war vielleicht auch eine sehr eurozentrische Sichtweise. Also auch Kolonialismus wurde da auch nur in 2 Wochen abgehandelt.
Total, genau. Und das sind halt genau die Momente, die wahnsinnige Auswirkungen auf unsere Gegenwart haben, ne? Also wenn dieses tendenziell in Deutschland ja immer noch präsente Narrativ vorherrscht, ja, deutsche Kolonien, da gab es ein paar ganz wenige, die haben wir auch ganz schnell wieder verloren und deswegen ist das alles nicht so relevant für uns, dann setzt man sich natürlich als Gesellschaft ganz anders mit den kolonialen Aufarbeitungsprozessen auseinander und eben auch mit dem, was daraus als Legacy gefolgt ist, also Rassismus. Ne? Also es geht ja nicht nur um irgendwie Rückgabediskussionen und das Humboldt-Forum, sondern es geht irgendwie ganz konkret auch um Kolonialverbrechen, für die bis heute keine Amnestie stattgefunden hat, also zum Beispiel diese Ausstellung von Rudolf Dualla Mangabell, die ich ja erwähnt habe in meiner Expertise. Das sind alles so Momente, wo man merkt, da ist eine total verdrängte Erinnerung oder fast so eine Art kollektive Amnesie, so ein kollektiver Gedächtnisverlust in diesem Themenfeld, der eben auch was mit ganz vielen anderen Themen macht. Ja? Also in dem Moment, wo wir Kolonialismus nicht gut aufgearbeitet haben und immer noch nicht ausreichend über die rassistischen Grundlagen sprechen, die bis heute tragfähig sind, ist es eben auch schwierig, eine vernünftige Holocaust-Education darauf aufzubauen. Ja? Weil dann auch dort sozusagen die Momente, die extrem rassistisch sind und über den Antisemitismus hinausgehen, wegfallen und verdrängt sind aus der Erinnerung.
Die verbreitete Wahrnehmung ist ja, dass MuslimInnen erst in der sehr späten Moderne plötzlich in der deutschen Geschichte auftreten, mit dem Zuzug von GastarbeiterInnen, zum Beispiel in der alten Bonner Republik. Wie sind denn besonders muslimische SchülerInnen und als solche Markierte von ja diesem Rassismus und auch von den Vereinfachungen und Homogenisierungen betroffen?
Also das ist natürlich zweierlei, ja. Der klassische, sozusagen deutsche Geschichtsunterricht, der eben für eine als homogen biodeutsche Gesellschaft konzeptionalisiert ist, der erzählt erstens die Geschichte der sogenannten GastarbeiterInnen fast gar nicht. So, also in den wenigsten Geschichtsbüchern kommt es tatsächlich vor. Meistens ist das auch ein Kapitel, was die LehrerInnen nicht mehr schaffen, weil dann war der Zweite Weltkrieg so lang und man hatte keine Zeit mehr, sich mit der Nachkriegsgeschichte zu beschäftigen. Das heißt, hier ist sozusagen erstmal dieses Problem. Und dann als zweites Problem wird es, wenn es erzählt wird, auch nicht als positives Narrativ über Zuwanderung als kultureller Mehrwert erzählt, sondern es geht oft so, das war eine Zuwanderung, die brauchten wir, weil wir die Arbeitskräfte brauchten. Also das wird sozusagen hier so extrem in diese Schiene Humankapital gedacht. Ja? Und was eben viel zu wenig passiert, ist zu hinterfragen, so diese Leute sind aber in Deutschland, die haben Familien gegründet, die haben eben ganz viele andere Dinge auch mitgebracht und es ist eine Erfolgsgeschichte. Also Deutschland wäre wirtschaftlich betrachtet alleine, aber eben auch das, was uns als Gesellschaft ausmacht, ja nicht da, wo wir jetzt sind, wenn diese Familien und diese Menschen nicht zu uns gekommen wären und sich entschieden hätten, auch hier zu bleiben. Ja? Und dass das sozusagen eine relativ verdrängte Erzählung ist, das ist schon mal das Erste, was natürlich was mit SchülerInnen, die Migrationsbiografien in ihren Familien haben, das macht was mit dem. Und das zweite Problem ist, dass die anderen, also das Osmanische Reich oder sonst irgendwelche Bezüge sozusagen zu Türken in der Antike oder in der frühen Neuzeit nur dann vorkommen, wenn sie als Bedrohung wahrgenommen wurden. Ne? Also wir haben sozusagen das Narrativ der kranke Mann am Bosporus, ne? Da kommt es sozusagen einmal drin vor, ist auch meistens auch noch eine Überschrift in den Schulbüchern und dann haben wir es, die Türken belagerten Wien, so frühe Neuzeit. Ja? Also das sind sozusagen die zwei Momente, wo SchülerInnen sozusagen überhaupt mit diesem Thema konfrontiert werden. Das sind beides keine positiven Momente. Und das positive Moment, was wir hätten, nämlich sozusagen unsere Gegenwartsgeschichte oder unsere Zeitgeschichte aufzuarbeiten und die Geschichte der sogenannten GastarbeiterInnen eben als Erfolgsgeschichte zu erzählen, das passiert auch zu wenig. Ja? Und dass tatsächlich muslimisch sozialisierte Menschen oder als muslimisch gelesene Menschen, das ist ja, wird ja oft von der Mehrheitsgesellschaft auch einfach phänotypisch zusortiert, wen man da angeblich reinstecken möchte in diese Gruppe, dass denen, das hat Sabine Aschur in ihrer Dissertation rausgearbeitet, eine bestimmte Unvereinbarkeit von Islam und Demokratie unterstellt. Sabine Aschur hatte das, glaube ich, damals Inkompatibilitätstheorem genannt, großartiger Begriff, und hatte gesagt, dass sozusagen muslimischen Menschen, die man automatisch als sehr religiös konzeptionalisiert, also auch hier ja schon sozusagen ein Fehlschritt, der ja gar nicht zwangsläufig so sein muss, und dass vermutlich diese gesamte Gruppe dann den Islam bestimmt über die deutsche Demokratie stellt und deswegen tendenziell nicht so demokratiefähig ist wie unreligiösere Menschen, also sozusagen die christliche Mehrheitsbevölkerung. Und dieses Problem, das übrigens statistisch auch gar nicht belegbar ist, also zum Beispiel die türkische Community hat sehr, sehr hohe Zustimmungswerte zur deutschen Demokratie, deutlich höher auch als die nicht-türkische Gemeinschaft in Deutschland, ja, das macht sozusagen auch was mit SchülerInnen im Unterricht, ja. Wenn sozusagen darauf rekurriert wird und dann irgendwie dieses Othering wieder passiert, gesagt wird, na ja, bei euch ist das ja so und so. Oder, ja, ja, ihr kennt das ja aus eurem Land nicht so, aber bei uns ist das so und so. Ja. Und das passiert eben in historischer, politischer Bildung relativ häufig, weil wir ja sehr stark über Werte und Normen, also FDGO, Grundgesetz und so weiter agieren und einfach bestimmte Themen normativ gesetzt sind, in welche Richtung da die Diskussion gehen muss.
Also diese normativ gesetzten Kriterien, die sind wahrscheinlich unbewusst, oder?
Es gibt einfach Themen, die in Deutschland zum sogenannten nicht kontroversen Sektor der historisch-politischen Bildung gehören und wo sozusagen klar ist, wohin diese Urteilsbildung gehen kann. Ne? Also das ist klar bei Holocaust Education, da ist es nicht möglich, in der gesamten Kontroversität irgendwas auszudiskutieren, haben wir an Eva Herrmann gesehen irgendwie. Ne? Man kann nicht die Autobahnen gegen Auschwitz ausspielen oder sonst irgendwelche Irrsinnigkeiten. Aber es gibt eben auch ganz viele andere Bereiche, wo relativ klar ist, dass von den Schülern ein bestimmtes Urteil oder eine bestimmte Haltung erwartet wird. Also das kann eben auch Antisemitismus, Rassismus, Extremismus und so weiter sein. Und in dem Moment, wo man aber zum Beispiel muslimisch sozialisierten Menschen unterstellt, dass sie zum Thema Antisemitismus eine abweichende Sinnbildung hätten, im Gegensatz zu ihren deutschen Klassenkameradinnen, ja, einfach aufgrund von diesen Fehlannahmen, da passiert halt wieder so ein Othering. Genau, da gibt es eine tolle Studie von Stender und Vollert, die heißt tatsächlich, das kommt jetzt wirklich nur aus der muslimischen Welt, Und da haben sie Schulsozialarbeiter, LehrerInnen und aber auch SchülerInnen befragt zu Antisemitismus. Und es waren natürlich nicht die muslimischen SchülerInnen, die am antisemitischsten waren in dieser Studie. Das sind meine eigenen Dinge, die in meinem Kopf sind und gegen die wir uns aber alle auch nicht wehren können. Ne? Also das wird uns ja medial oft so vorgegeben. Also was haben wir 2050, 2016 in den Medien Dokus gesehen über den zugewanderten Antisemitismus und so weiter? Und wir alle rezipieren ja diese Medien. Wir können uns gar nicht erwehren. Aber was wir halt können, ist unseren rassismuskritischen Filter einzuschalten und zu sagen, naja, genau, das wird mir gerade sehr viel irgendwie so präsentiert, aber ist hier vielleicht auch ein Moment dabei, wo vom heimischen Antisemitismus, der immer da war und nie weg war, abgelenkt werden soll, ja? Oder warum wird dieser Diskurs gerade medial auch so hochgespielt? Also welche vielleicht auch antimuslimischen Rassismen werden hier auch transportiert? Wo geht es hier vielleicht auch darum, Migration zu verhindern, indem man sozusagen den Schutz des Abendlandes oder sonst welche Dinge fordert, ja?
So sucht man den Antisemitismus bei den anderen. Mhm. Aber wie kann dann dieser rassismuskritische Filter angeschaltet werden? Oder wie kann im Unterricht diese Hierarchie von Wissen konkret aufgebrochen werden? Du hast ja da auch in deiner Expertise Kriterien für globalgeschichtliche Perspektiven im Unterricht aufgeführt, ne?
Genau. Also tatsächlich sind es, glaube ich, zwei Sachen, die man dann zusammendenken muss. Also beim globalgeschichtlichen Lernen hat man automatisch dieses, ich denke in Vernetzungsgeschichten, ich schaue sozusagen, wo die gemeinsamen Austauschpunkte sind und ich versuche, die Perspektive zu wechseln. Also ich gehe aus meinem nationalen Blick raus und versuche, aus meinem Eurozentrismus oder vielleicht sogar Deutschzentrismus mich zu lösen. Und was dann dazu kommt, ist, dass in dem Moment, wo ich rassismuskritisch vorgehe, versuche ich, diese Form von Unterricht in Settings durchzuführen, die nicht wieder ethnisieren oder migrantisieren. Und zwar weder die historischen Akteure, über die ich spreche, also nicht so die Türken damals taten dieses oder jenes, ja, und indem ich auch meine eigenen SchülerInnen nicht ethnisiere oder migrantisiere und ihnen Identitäten überstülpe. Das ist sozusagen der Moment, wo Globalgeschichte und rassismuskritisches Lernen besonders gut zusammenkommen können. Genau. Und du hast natürlich total recht, wie kann ich diesen Filter einschalten? Es gehört einfach fundamentalerweise in die LehrerInnenbildung. Also genauso wie es eigentlich selbstverständlich sein sollte, dass jeder Lehrer, egal ob die Person Geschichte oder Politik unterrichtet, sondern eben auch Mathe, einen Kurs Erziehung nach Auschwitz oder nenn es, wie du willst, irgendwie durchlaufen haben müsste, weil das ist ja eines der Ziele in unseren Schulverfassungen. Ne? Also die Menschen zu erziehen, die in der Lage sind, Faschismus und anderen zur Gewaltherrschaft strebenden Diktaturen entgegenzutreten. Ja, das sind ja so Momente, die sind von allen LehrerInnen gefordert. Das ist ja nicht etwas, was nur Geschichts- und PolitiklehrerInnen betrifft. Und genauso denke ich, dass auch jede Lehrkraft sich in ihrem Studium mindestens einmal damit auseinandergesetzt haben müsste, was es bedeutet, rassismuskritisch zu unterrichten. Ja, das wird teilweise in den erziehungswissenschaftlichen Kursen gemacht. Da gab es früher dann eben oft sowas wie interkulturelle Pädagogik oder sowas. Das ist an manchen Unis besser, an manchen Unis weniger gut so. Aber ich glaube, dass es dezidiert eben auch in die Fachdidaktiken gehört. Also dass durchaus auch eben die Fachdidaktik Geschichte, die Fachdidaktik Politik, aber eben auch die Fachdidaktiken der anderen Fächer, also Deutsch, Französisch, Mathe, wie auch immer, sich mit solchen Dingen auseinandersetzen müssten.
Ja, UFUG wird ja auch über Radikalisierungsprävention gefördert und da müssen wir uns natürlich auch der Frage stellen, inwiefern würde sich globalhistorisches Lernen auch präventiv auf diese Radikalisierungsprozesse auswirken?
Tendenziell hat globalgeschichtliches Lernen natürlich nicht einen direkten Zusammenhang mit Radikalisierungsprävention, ja. Und die historisch-politische Bildung, auch das vielleicht nochmal vorausgeschoben, hat auch tendenziell ein Problem mit dem Begriff der Präventionsarbeit, weil es für uns schnell immer so klingt wie, ja, also es gibt jetzt hier Probleme in der Gesellschaft, irgendein neues Neonazi-Terrornetzwerk und deswegen brauchen wir jetzt mal wieder ein bisschen mehr historisch-politische Bildung. Dann gibt es ein großes Förderprogramm und da wird reingebuttert oder eben Islamismusprävention. Da geben wir jetzt einen großen Batzen Gelder hin und bitte kümmert euch darum, ja. Und wenn gerade nicht ein großes gesellschaftliches Problem anliegt, dann wird die historisch-politische Bildung auch gerne mal zusammengekürzt zugunsten von mehr Navi oder mehr Wirtschaftsunterricht oder so. Und das ist natürlich so eine Problematik, weil wir sagen, jede historisch-politische Bildung ist eigentlich präventiv wirksam, aber natürlich eigentlich in diesem fast noch vor der Prävention liegenden Moment. Also da, wo sozusagen den Schülern positive Identitätsangebote gemacht werden durch historisches Lernen, also zu verstehen, hey, es gibt einfach das Konzept der Hybridkulturalität und du kannst dir, ich glaube, Christoph Küberger hat das mal genannt, eine Bastelbiografie, du kannst dir selber deine Biografie zusammenbasteln. Ja? Das sind sozusagen die Momente, die ja wirksam werden, damit SchülerInnen, sollten sie solche Diskriminierungserfahrungen durch die Mehrheitsgesellschaft machen, wie du gehörst hier nicht hin, weil du siehst anders aus oder sowas, dann muss man eben nicht zu irgendjemandem rennen und sagen, ich suche mir aber jetzt eine andere Identität, wo ich irgendwie positiver wahrgenommen werde oder wo ich vielleicht willkommen geheißen werde und wo ich irgendwie anders akzeptiert werde als der Mensch, der ich bin, sondern in dem Moment, wo historisch-politisches Lernen allen SchülerInnen das Gefühl gibt, du bist hier richtig so, wie du bist, weil wir sind eine postmigrantische Gesellschaft und jeder Mensch von uns ist hybridkulturell, auch die in Deutschland in 10. Generation geborenen Menschen, ja, dann sind das halt Momente, die extrem radikalisierungspräventiv wirksam werden können, ja. Ohne dass man vielleicht automatisch denkt, ich habe jetzt Unterrichtsreihe ABC gemacht und deswegen habe ich jetzt irgendwie messbar weniger Antisemitismus in meinem Klassenzimmer oder messbar weniger Islamismus und so, ja. Und globalgeschichtliches Lernen hat halt diesen großen Mehrwert, dass man sagt, in dem Moment, wo man das rassismuskritisch denkt, also die Entanglements, die Verflechtungsgeschichten aufzeigt, guckt, wie sich das auf unsere Gegenwart bis heute auswirkt, schaut, wo da sozusagen auch Rassismusmomente mit weiterlaufen, wie man die dekonstruieren kann und wie ich sozusagen weder die historischen Akteure damals zu anderen mache, also auf eine gewisse Art und Weise wieder ethnisiere, genauso aber auch meine SchülerInnen nicht ethnisiere oder migrantisiere, indem ich ihnen irgendwelche Identitätsangebote überstülpe, dann habe ich halt diesen großen Mehrwert, dass globalgeschichtliches Lernen nicht einfach nur ein neuer Forschungsansatz ist, der jetzt auch mal wieder für 10 Jahre fancy ist und dann verschwindet, sondern der hoffentlich dann in der Klasse bleibt und eben auch die Ansätze, die wir ja eh schon verfolgen, die früher eben halt dann, nennen sie Ausländerpädagogik oder interkulturelles Lernen genannt wurden, überführt in eine zeitgemäße Variante der rassismuskritischen Bildung.
Okay, also im Grunde, wenn ich da auf die Metaebene schaue, geht es darum, Jugendliche in ihrer Identität zu stärken, also sie auch zu stärken in dieser Identitätsfindung vielleicht eher, und dass das für sich schon radikal präventiv ist. Mhm. Und darin siehst du die Rolle globalhistorischen Lernens, dass sie sich als Teil einer gemeinsamen Geschichte auch sehen und verstehen sollen.
Mhm. Wobei diese gemeinsame Geschichte, ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, weil für mich schnell gemeinsame Geschichte wieder so nach Masternarrativ und alle müssen da irgendwie mitmachen. Ne? Also Michele Baricelli hat mal gesagt, man braucht halt so eine gemeinsame Erzählung auch als wärmende Decke, unter der sich irgendwie alle wiederfinden können. Ich stelle mir diese Decke immer sehr stark als Patchwork-Decke vor, weil ich das Gefühl habe, dass mich das sehr stark bereichern würde zu sagen, es mag sozusagen irgendeine gemeinsame Vorstellung von wie wollen wir hier zusammen leben und wie soll diese Gesellschaft funktionieren, gibt. Und die beruht auch auf den historischen Erzählungen. Aber ich glaube, dass ganz viele historische Erzählungen da eben zusammenkommen können und dass diese Patchwork-Decke eben dann besonders schön aussieht, wenn es ganz viele verschiedene Erzählschnipsel gibt, die da zusammengewebt werden.
Ja, liebe Christina, es hat mir sehr doll Spaß gemacht, dir zuzuhören.
Vielen Dank, ging mir genauso. Danke.
Ich denke, wir können jetzt alle einiges draus mitnehmen und wir hören uns wieder.
Das war also die zweite Folge von Knicks Talks. Sie finden, wie gesagt, die wissenschaftliche Analyse von Christina sowie die ausgewählten Materialien für den Unterricht in den Shownotes verlinkt. Und vergessen Sie auch nicht, unseren Podcast zu abonnieren. Falls Sie Fragen, aber auch Anregungen zu der heutigen Folge haben, ich freue mich, wenn Sie mir eine E-Mail an info@knicks.de schreiben. Und zuletzt danke ich Ihnen, liebe ZuhörerInnen, fürs Einschalten. Wir hören uns wieder, wenn Sie mögen. Und bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde von ufug.de im Rahmen von Knicks umgesetzt. Moderation Tele, technische Umsetzung Christian Kautz, inhaltliche Vorbereitung sowie Schnitt und Postproduktion Dr. Götz Nordbruch, Christian Kautz und Tele.
Sie hörten eine Folge von Knicks Talks, dem Podcast zu aktuellen Themen der Islamismusprävention. Knicks Talks ist eine Produktion von Knicks, dem Kompetenznetzwerk islamistischer Extremismus. Knicks ist ein Projekt von Violence Prevention Network, ufug.de und der Bundesarbeitsgemeinschaft religiös begründeter Extremismus, kurz BAG-RELEX. Ihnen hat der Podcast gefallen? Dann abonnieren Sie unseren Kanal und schauen Sie auf www.kn-ix.de vorbei. Sie wollen sich direkt bei uns melden? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an info@kn-ix.de. KNIX wird durch das Bundesprogramm Demokratie leben des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Weitere Finanzierung erhalten wir von der Bundeszentrale für politische Bildung, dem Bundesministerium des Innern, Bau und Heimat, dem Bayerischen Landeskriminalamt, dem Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration in Sachsen-Anhalt, der Landeskommission Berlin gegen Gewalt und im Rahmen des Landesprogramms Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus.